Der Predigttext steht im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 und 21. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie räuberische Wölfe. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in den Himmeln tut.
Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann. Ich kann mich schon vorstellen, wobei meine Person eigentlich nichts zur Sache tut. Ja, wieso? Ja. Also Markus ist seit vorgestern Österreicher. Wir sind nämlich übersiedelt von Deutschland nach Österreich. Ich benutze sogar das österreichische Wort übersiedeln, gell, weil in Deutschland sagt man umziehen. Wir wohnen also jetzt in Hagenau, unweit von Bogenhofen entfernt. Und ich habe dort vor über 20 Jahren mein Theologiestudium gemacht, bin aber nicht amtlicher Prediger, bin arbeite als Steuerfachwirt selbstständig und bin verheiratet, habe drei Jungs im Alter von 4, 8 und 10. Ja, wir unterrichten unsere Kinder selbst zu Hause, deshalb sind wir auch nach Österreich gezogen. Ja, das ist so viel zu meiner Person. Wenn jemand noch Fragen hat, möge er sie gerne an mich persönlich richten. Ja, ich möchte mit euch nochmal zu diesem Matthäus-Text. Inspiriert ist diese Predigt eigentlich durch das Thema der Sabbatschullektion. Diese Frage der Verführung und wie wir verführt werden, beschäftigt mich schon sehr, sehr lange, eigentlich schon seit Anfang meines Glaubenslebens. Dieser Text in Matthäus 24, der war mir immer sehr wichtig. Und hier ist dieses Wort Verführen ja dominant, ja. Es geht eigentlich immer nur um die Frage des Verführtwerdens. Jesus warnt seine Jünger aufgrund ihrer Frage, was denn mit Jerusalem sein wird, was mit dem Tempel sein wird, warnt er sie vor Verführung. Also die Jünger haben ihren Blick gerichtet auf Äußerlichkeiten und Jesus sagt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Verführung. Wir Menschen schauen auf Kriege, wir schauen auf Erdbeben, wir schauen auf Hungersnöte, wir schauen auf Katastrophen. Wir sind so geeicht durch die Medien. Und Jesus sagt, pass auf, lass dich nicht verführen. Das Problem ist nicht das, was dir äußerlich zustoßen kann. Das Problem sind die falschen Christusse, sind die falschen Heilsversprechen, sind die falschen Heilswege. In Matthäus Kapitel 7 haben wir gerade gelesen, hütet euch vor den falschen Propheten. Ein falscher Prophet muss ja jemand eigentlich aus dem Volk sein, sonst würde man ihn als Prophet, jemand der, also sagen wir es mal so, wir würden einen muslimischen Propheten niemals als Prophet für uns wahrnehmen. Wir würden einen Buddhisten niemals für uns als Propheten annehmen. Ja, das hat für uns gar keine Relevanz. Das heißt, es muss einer sein, der zur Herde gehört. Er kommt in Schafskleidern. Er sieht äußerlich aus wie einer, der zur Herde dazugehört, aber inwendig eben ist er ein reißender Wolf. Jesus sagte dann, Vers 16, man wird sie an den Früchten erkennen. Ja, was das Problem ist ja, dass die Früchte erst später kommen. Da kann es unter Umständen ja auch schon zu spät sein. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann spricht ja Jesus eigentlich von dem Endgericht oder von dem, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen und es darum geht, was sind es nun für Früchte? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag, also an dem bestimmten Tag, wenn wir vor dem Richterstuhl in Anführungszeichen stehen, sagen: Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter, sagt jetzt meine Übersetzung. Und in manchen Übersetzungen steht vielleicht: ihr Gesetzlosen oder ihr, die ihr euch vom Gesetz losgemacht habt. Das heißt, das sind Menschen, die nach außen hin wie Christen erscheinen, sie wirken christliche Werke und dennoch fehlt ihnen etwas ganz Entscheidendes. Hier ist ein Schlüsselwort in Vers 21 und dieser Schlüsselsatz: sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das heißt, um nicht verführt zu werden, muss ich zwingend den Willen des Vaters kennen. In Johannes Kapitel 17, Vers 3 heißt es ja deshalb: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Und das ist nicht irgendein Kennen, hallo, ich habe dich mal gesehen, sondern es ist ein Kennen aus Erfahrung, aus einer persönlichen Erfahrung. Wir müssen den Willen des Vaters kennen, um geschützt zu sein vor diesem großen Problem der Verführung. Wenn wir zu Matthäus 24 blättern, gibt es ja nur eine Überlebensstrategie in diesem Verführungswahnsinn. Und zwar in Kapitel 24, der Vers 13. Hier heißt es ganz einfach: Wer aber ausharrt bis ans Ende. Und dieses Wort ausharren habe ich sicherlich schon etliche Male gesagt, weil mir das auch so ein wichtiges Wort geworden ist. Ausharren bedeutet vom Griechischen her, bei jemandem zu bleiben, wenn alle anderen weglaufen. Weg zu bleiben, auch wenn es dich innerlich eigentlich wegzieht. Wenn du mitlaufen möchtest mit den anderen, trotzdem da bleiben. Wenn alle Fakten, alles logische, menschliche dafür spricht, wegzulaufen, da bleiben, bei Jesus bleiben. Ausharren bis ans Ende. Die Frage ist natürlich aber auch: Wobei sollen wir ausharren? Wobei? Es gibt ja so viele Ansätze, es gibt so viele theologische Strömungen mittlerweile, es gibt so viele, die einen setzen ihren Schwerpunkt auf diese Sache und die anderen auf jene Sache. Wie ist es mit dem Heiligen Geist? Wie ist es mit dem Heiligtum? Wie ist es mit diesem und mit jenem? Interessant ist, Jesus erwähnt hier zwei Dinge in Matthäus 24 und wahrscheinlich noch viel mehr, aber zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Einmal das Evangelium. Denn das Evangelium, das ist ja das Zeichen für das Ende, wenn es gepredigt wird auf dem ganzen Erdkreis, das Evangelium. Und dann in Vers 20 spricht er vom Sabbat. Was ist denn das Evangelium? Das Evangelium ist doch, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist und dass er mir seine Gerechtigkeit zurechnet und dass auch wenn ich gestorben bin, ich auferstehen werde am Tage seines Kommens. Das ist das Evangelium in ganz kurzer Form. Das heißt, das sind die Kernpunkte. Und was spielt hier der Sabbat mit rein? Wir können jetzt eine lange Predigt darüber halten, warum der Sabbat hier wichtig ist, aber ich denke, gerade jetzt auch in Verbindung mit Matthäus 7, weicht von mir ihr, die ihr Gesetzlosigkeit übt. Wir können uns nicht mal für uns Menschen ist ja dieses Sabbatgebot aus unserer menschlichen Perspektive das Unbedeutendste. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil es gibt so viele Menschen, die sagen, man kann doch Gott auch am Mittwoch verehren. Spielt doch keine Rolle. Was hat das mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Aus menschlicher Perspektive ist es völlig belanglos, aber aus göttlicher Perspektive ist es das entscheidendste Gebot, weil es um Autorität, es geht um sein Herrschaftsgebiet, es geht um seinen Anspruch als Schöpfergott, es geht eigentlich um alles. Und es ist die Frage, interessiere ich mich für meine menschliche Perspektive oder interessiere ich mich für die göttliche Perspektive? Wo setze ich den Maßstab an? Wer ist der Maßstab? Ich mit meinen menschlichen Empfindungen oder ist es Gott? Also der Sabbat ist das Siegel des Gesetzes und interessant ist es ja auch, dass die Christen sich nicht von dem Gebot losgemacht haben, du sollst nicht töten, also zumindest nicht offiziell. Aber von diesem einen Gebot haben sie sich losgemacht. Das nur am Rande. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, womit könnte der Feind die Auserwählten verführen? Die Auserwählten stehen ja eigentlich für die Gruppe, die wirklich mit Jesus gehen, die bei Jesus sind, die mit ihm zusammenbleiben, die bei ihm ausharren, so wie die Jünger ausgeharrt haben, nachdem sie zwar durch viele Tiefen gegangen sind und am Kreuz auch weggelaufen sind, aber dann, als der Heilige Geist gekommen ist, sind sie wirklich bei ihm geblieben. Sie haben ausgeharrt. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich Jesus lieben. Und der Feind hat es aber auf sie abgesehen. Und es ist so, und das können wir hier aus Matthäus 24 ja ganz klar herauslesen, wenn Gott die Zeit nicht verkürzen würde, dann würde der Feind es schaffen, sie zu verführen. Das heißt, kurz gefasst für uns, wir sind alle, die wir hier sitzen, wir sind verführbar. Wir alle stehen in Gefahr. Der Petrus schreibt ja davon, dass die Menschen gerne dem folgen, was ihnen in den Ohren juckt. Sie folgen gerne Fabeln. Das heißt, der Mensch ist dazu geneigt, das anzunehmen, was ihm gut tut. Wir haben ja auch da heute in der Sabbatschule darüber gesprochen, das, was mir als Angebot verlockend erscheint, was meinen Bedürfnissen entspricht, das ist ja etwas, wo ich eher dann hinschaue, wo ich ein offeneres Ohr habe. Ich möchte mit euch einen Text in 1. Petrus Kapitel 5 lesen. 1. Petrus Kapitel 5 und hier die Verse 6 bis 9. Hier heißt es: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. In Vers 5 heißt es: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hier ist dieses Wort Demut das zentrale Wort. Demut. Demut ist das, was mich eigentlich schützen kann. Nicht eigentlich, Demut ist das, was mich schützen kann. Demut bedeutet, dass ich mich immer unter Gott stelle, dass ich mich nie über sein Wort stelle, dass ich nicht meine Meinung über Gottes Meinung stelle, dass ich aber auch in der Diskussion mit meinem Nächsten, mit meinem Bruder, mich nicht über ihn stelle. Ich erlebe das sehr oft in Sabbat-Gesprächsgruppen, dass man nur seine Meinung diskutiert. Und dann heißt es immer, ich meine und ich denke aber. Vor 2 Wochen war ich in einer Gemeinde, da ging es unter anderem um das Thema Homosexualität. Keine Ahnung, wie das in die Sabbatschule reinkam, weil es ging eigentlich an diesem Sabbat um was ganz anderes, um die Veränderung des Gesetzes im Buch Daniel. Und in der deutschen Sabbatschule haben sie irgendwas anderes draus gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann folgende Aussage von einer Schwester: Ja, Homosexualität gibt es doch auch im Tierreich. Das heißt, die können doch gar nichts dafür. Was urteilen wir über die Menschen? Und dann habe ich nur gesagt und auch jemand anders noch: Moment, stopp. Wir urteilen nicht, sondern die Bibel spricht ein klares Urteil darüber. Und nur weil die Tiere etwas machen, also ich stamme ja nicht vom Affen ab, heißt es nicht, dass ich als denkender Mensch das Gleiche tun muss. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein Verständnis habe für diesen Sünder, der in Sünde gefallen ist. Ja? Das heißt, ich muss die Dinge trennen, ich muss aber klar beim Wort bleiben. Ich kann nicht, ja, die tun mir so leid, und es geht ja nicht darum, die an den Pranger zu stellen oder gar ins Gefängnis zu werfen, es geht nicht darum. Aber es geht darum, eine klare Haltung einzunehmen, nämlich die biblische Haltung und nicht das, was ich als Mensch empfinde oder denke. Ich möchte mit euch jetzt ein paar Texte anschauen, wo eben dieses Problem deutlich wird. Lasst uns einmal Matthäus Kapitel 11 aufschlagen. Matthäus Kapitel 11. Und dort steht ein wunderbarer Text. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Ich möchte so ein paar Kontraste mal aufzeigen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30, da heißt es, ein wunderbarer Text, den man gerne auch anderen Menschen, die in Schwierigkeiten sind, mitgibt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und als Kontrast möchte ich lesen Matthäus Kapitel 16, die Verse 24 bis 25. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Es sind zwei Texte, die von der Nachfolge sprechen. Der eine Text spricht davon, dass wir Ruhe finden für unsere Seele, dass es uns gut gehen wird bei Jesus. Und der andere Text spricht davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen und dass es ein, wenn wir den Leidensweg Jesu betrachten, ein schwerer Weg sein wird, ein leidvoller Weg, ein Weg, der uns das Leben kosten kann. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 ist dieser Kontrast vielleicht noch viel näher beieinander. Johannes Kapitel 3, Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und jetzt lesen wir als Kontrast die Verse 19 bis 21. Dort heißt es, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, also Jesus in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Arge tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das sind so klassische Texte, die meistens selektiv gelesen werden. Ja? Viele lesen immer nur Matthäus 3, Vers 16. Sie lesen aber nicht die Verse 19 bis 21. Warum lese ich euch diese Texte vor? Ich glaube, eines der größten Probleme für uns, die wir in Anführungszeichen in der Wahrheit stehen, dass wir selektiv lesen. Genauso wie bei dem Beispiel, was ich vorhin in der Lektion erwähnt habe, Ellen White, Erfahrung und Gesichte lese ich, großen Kampf lese ich aber nicht. Ich bringe die Sachen nicht zusammen. Ich interessiere mich nur für das, was meinem persönlichen Empfinden, meiner Meinung am nächsten kommt. Johannes 3, Vers 16 ist ein wunderbarer Text. Er ist nicht gekommen, Vers 17, um das Gericht zu bringen. Ende. Ich lasse die anderen Verse einfach weg, weil die gefallen mir nicht so gut, die tun mir auch nicht so gut. Genauso wie auch in Matthäus. Matthäus 11, wunderbar. Und Matthäus 16, muss ich ja nicht ständig drüber nachdenken. Die Frage aber, die Schlüsselfrage ist doch, wie werde ich erlöst? Wie werde ich erlöst? Mit einem selbstgemachten Glauben, mit einem Glauben, den ich mir mit den Versen, die mir gut gefallen, selber zusammengezimmert habe? Wir haben ja das Problem der Extreme, auch in unseren Reihen. Ja? Die einen verkaufen billige Gnade, einmal gerettet oder einmal getauft, immer gerettet. Ja, ich habe einen Bruder gekannt, der wirklich diese Meinung vertreten hat, ein Adventist, der als Adventist getauft ist, der kann nicht verloren gehen. Geht nicht. Und das andere Extrem ist eben dieser Perfektionismus, wo letztlich nichts anderes dahinter steckt als Selbsterlösung. Ja. Ich mache es durch meine Werke, durch meine eigene Anstrengung, mache ich mich gerecht vor Gott. Wo ist aber der richtige Weg? Wie werde ich erlöst? Das ist die Schlüsselfrage. Ich möchte jetzt mit euch zum zum Römerbrief gehen. Denn das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Vor zwei Wochen eben in dieser Sabbatschule haben wir über Römer 7 auch gesprochen. Und das, was da so an Meinungen ausgetauscht wurde, war für mich sehr interessant. Also Römer 7 ist so ein Schlüssel. Wenn man Römer 7 und 8 mit jemandem zusammen liest, dann kann man genau sehen, wo er steht. Ja. Der Paulus beschreibt hier ja eigentlich in Römer 7 den Menschen, den Juden, der Christus noch nicht kennt. Der also für das Dilemma, oder der Christus nicht angenommen hat, der für dieses Dilemma, für dieses für diesen Teufelskreis keinen Ausweg weiß. Aber ich möchte da gar nicht jetzt so viel vorausschicken. Ich fange mal an in Römer 7, Vers 6. Und ich picke jetzt mal nur einige Verse heraus. Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Ich lese weiter in Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Moment. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also, dass das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Und jetzt kommt eine Antwort, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ich erinnere mich noch gut an meine Schwester, als sie 16 war und sie diesen Text gelesen hat und sie so froh und glücklich war, dass es dem Paulus ja genauso ging wie ihr. Ich will das Gute, ja, aber ich schaffe es nicht. Aber ich habe Vergebung. Und jetzt lesen wir weiter in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 3 bis 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Christus hat also für uns bezahlt. Dann Vers 31 bis 34. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und dann noch Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jetzt möchte ich weiterblättern zu Philipper Kapitel 2, Vers 13. Philipper 2, Vers 13. Und ihr lest nur den Vers 13. Oder wir lesen nur den Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und dann blättern wir nochmal zurück zum Römerbrief und lesen Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und noch Kapitel 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wunderbar. Es sind wunderbare Texte. Und wenn man sie so liest, dann fühlt man sich doch wirklich befreit. In dieser Sabbatschulgruppe war es so, dass wir lang hin und her diskutiert haben über Römer 7. Wir haben leider nicht über Römer 8 gesprochen. Aber wir haben viel über Römer 7 gesprochen und wie schwer das ist und wie fehlerhaft wir sind und wie wir immer wieder in die gleichen Dinge hineinfallen und wir da uns ja auch alle ähnlich sind. Und wie gut, dass am Ende doch Gott alles macht für uns und Gott das Wollen und Vollbringen schenkt. Wir können es ja eh nicht machen. Das war der Tenor. Das war die Meinung vom großen Teil der Gruppe. Ich habe mir dann gedacht, das ist schon interessant, vor allem dieses Zitat aus Philipper 2, Vers 13. Es war so Sahnetüpfchen obendrauf. Gott schenkt das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Ende aus, alles gut. Geschichte hat ein Happy End. Wenn ich das aber jetzt mal alternativ lese, und ich möchte mit euch wieder zu Römer Kapitel 7 gehen, ich lese jetzt mal alternativ mit einer anderen Brille das Ganze und picke die Texte raus, die mir mit einer anderen Brille besser gefallen, dann fange ich hier in Römer 7, Vers 4 an. Da heißt es, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Ich lese weiter in Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich lese weiter in Vers 7. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, denn wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich lese weiter in Vers 12. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ich lese weiter in Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und jetzt lese ich Philipper Kapitel 2. Und zwar die Verse 12, 14 und 15. Wir haben das noch im Ohr. Was wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wo steht es? Philipper 2, Vers 12. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Dazu noch zwei Texte aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12, Vers 4. Da heißt es, Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und dann heißt es in Kapitel 13, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach ertragen. Die Schmach Christi am Kreuz. Zwei Möglichkeiten. Das eine, alles aus Gnade, alles geschenkt. Gott macht alles für uns. Und das andere ist der mühvolle Weg. Leiden, Bereitschaft zu kämpfen mit Furcht und Zittern. Frucht bringen, die Früchte vor Gott darbringen. Was ist das Richtige, wenn man das liest? Ich glaube, keiner dieser beiden Versionen, die ich gelesen habe, ist richtig. Sondern ich glaube, dass es zusammen richtig ist. Es ist zusammen richtig. Gott tut nämlich nichts, er schenkt mir nicht einfach Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen, wenn ich nicht wirklich von ganzem Herzen dazu Ja sage. Wenn ich nicht wirklich auch bereit bin, in der Rennbahn zu laufen, wie Paulus es sagt. Also auch unter Schmerzen, denn so ein Läufer, der hat am Ende des Laufes Schmerzen. Das ist nicht einfach, das ist kein Spaziergang, das ist nicht kein netter Ausflug. Es ist ein Kampf. Aber in diesem Kampf schenkt Gott uns das Wollen und Vollbringen. Er gibt uns das, was uns fehlt, wenn wir es wirklich wollen. Wir können nichts tun, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Wir können nicht unsere vergangenen Sünden auslöschen und sagen, es ist bei uns alles gut und ab heute machen wir alles richtig. Das können wir nicht. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Aber das bedeutet eben andererseits wiederum nicht, dass wir jetzt aufgrund dieses Generalerlasses einfach weitermachen können. Sondern wir sollen eine neue Kreatur werden. Wir sollen leuchten wie Himmelslichter in einer dunklen Welt. Dazu möchte Gott uns seine Kraft schenken. Das heißt, Perfektionismus, der ja eigentlich nur im Blick hat, sich selber vor Gott gerecht zu machen, als auch billige Gnade, haben mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Das entspricht nicht dem Willen des Vaters, diese zwei Wege. Es gibt nur einen Erlösungsweg und dieser Erlösungsweg ist eben der, ich habe es in meiner letzten Predigt hier auch gelesen, in einem wunderbaren Zitat von Ellen White. Ich lese dieses Zitat nochmal aus Zeugnisse, Band 5, Seite 218. Gleichgültig, wo du stehst oder was dein bisheriges Leben war, du kannst nur auf dem einen Weg erlöst werden, den Gott bestimmt hat. Du musst bereuen, du musst hilflos auf den Felsen Jesus Christus fallen. Du musst spüren, wie sehr du einen Arzt, wie sehr du die eine Medizin gegen die Sünde, nämlich das Blut Christi, brauchst. Diese Medizin kann nur durch Buße vor Gott, also echte Reue, nicht Selbstkasteiungen oder dergleichen, echte Reue und den Glauben an Jesus Christus erlangt werden. Das ist der Weg. Durch den Glauben nehme ich die Gerechtigkeit, das Geschenk Jesu Christi an. Durch den Glauben vertraue ich, dass er mir einen Neuanfang gibt und dass es die Möglichkeit gibt, tatsächlich ein neuer Mensch zu werden. Was nicht bedeutet, dass wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, nicht mehr verführbar sind. Denn die Auserwählten werden ja bis zum Ende verführbar sein. Und wenn Gott nicht ein Ende setzen würde, würden sie verführt werden. Das widerspricht schon diesem Ansatz, dass Leute ja sagen, wir werden einen Punkt erreichen, wo wir dann nicht mehr verführbar sind, wo wir also mit der Sünde fertig sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir immer verführbar sein werden, aber je enger wir mit Christus zusammenkommen, je mehr wir seine Herrlichkeit sehen, je mehr wir die Schönheit seines Charakters erkennen, werden wir einen Ekel empfinden vor der Sünde. Und das wird uns schützen, so wie es in Hesekiel 36 heißt. Ich werde euch ein neues Herz geben und ihr werdet Ekel empfinden vor euren Sünden, sagt Gott. Das ist der Weg. Gott wird uns das aber nicht einpflanzen. Es wird nicht irgendwann diese Taufe mit dem Heiligen Geist kommen und dann würde ich kein Verlangen mehr nach Schokolade haben. Das wird nicht passieren. Ich glaube daran nicht, an diese Art von Wundern. Wobei Gott auch das jemandem schenken kann, wenn es für ihn ein ganz besonderes Anliegen, eine ganz besondere Not ist. Das will ich damit nicht abstreiten. In Matthäus 7 haben wir gelesen, wer den Willen meines Vaters tut. So möchte ich mit einem meiner liebsten Texte in Römer 12 diese Gedanken abschließen und noch einmal zusammenfassen. Römer 12, Vers 2. Paulus spricht in Vers 1 ja davon, dass wir uns Gott als Opfer darbringen sollen. Und das setzt ja voraus, dass wir diese Demut, von der Petrus gesprochen hat in 1. Petrus 5, dass diese Demut uns beseelt, dass diese Demut uns bewegt und nicht irgendeine Habgier oder ein Stolz oder sonst irgendwas, sondern wenn ich ein Gott wohlgefälliges Opfer, kann nur ein Opfer der Demut sein. Das ist das Einzige, was vor Gott wirklich wohlgefällig ist. Weil so wie Jesus ist das Opfer, unser Vorbild. Er war demütig von ganzem Herzen. Aber hier heißt es in Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und das ist der entscheidende Punkt. Unser Denken. Wir reden so viel von unseren Gefühlen, was uns gut gefällt, was uns gut tut. Und diese Gesellschaft und die Medien, alles suggeriert uns ja, dass es darum geht, dass das das Wichtigste ist. Aber der biblische Glaube ist kein Glaube, der auf der Gefühlsebene stattfindet, sondern der wirklich im Kopf ist. Ein Kopfglaube, der das Gefühl letztlich alles, den ganzen Menschen vereinnahmt. Aber die zentrale Steuerungseinheit ist unser Kopf. Und deshalb, viele setzen ja Schwerpunkte in ihrem Glaubensleben, sagen, die Ernährung ist das Wichtigste. Das ist letztlich für manche die Heilsfrage, wie ich mich ernähre. Wenn ich mich falsch ernähre, komme ich nicht in den Himmel. Aber das ist gar nicht das Thema. Die Ernährung dient nur dazu, dass der Verstand klar bleibt. Dass dann, wenn die Verführungen kommen, dass ich dann eine klare Entscheidung treffen kann, dass ich weiß, wohin ich gehöre. Ich brauche alle meine physischen und mentalen Kräfte, um in diesem Kampf gewappnet zu sein. Und deshalb ist es ein guter Rat. Gott sorgt sich um uns. Er liebt uns. Und er möchte, dass es uns gut geht, dass wir sicher sind. Und deshalb sorgt er sich auch um unsere Gesundheit. Das wäre für mich der richtige Ansatz. Und es geht letztlich darum, dass ich mich ganz klar entscheide, so wie es hier heißt, mich entscheide dafür, dass ich wissen will, was der Wille Gottes ist. Dass ich das nicht mehr von meinen Gefühlen abhängig mache. Es heißt hier, dass ihr prüfen mögt. Und das spricht eigentlich vom Gefühl. Dieses, mag ich eigentlich den Willen Gottes wissen? Oder mag ich nicht? Was mag ich gerade? Das heißt, wir sollen erneuert werden in unserem Sinn, dass auch das Gefühl Ja sagt, wenn es um die Frage geht, will ich den Willen Gottes wissen? Dass mein ganzer Mensch sagt, ja, ich will es. Ich will den Willen Gottes wissen und ich möchte ihn tun, mit seiner Kraft. Dann schenkt mir Gott das Wollen und Vollbringen. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Klarheit haben, dass wir die Bibel nicht dazu missbrauchen, das rauszulesen, was uns gut tut, wo es uns gerade nach ist, sondern dass wir wirklich danach forschen, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene, nämlich Jesus Christus. Er ist der Wille Gottes. Und wenn wir wissen wollen, wie wir leben sollen, müssen wir unseren Heiland anschauen. Amen. Amen. Unser großer Vater, unser liebender Vater, wie gut ist es zu wissen, dass du uns trägst, dass wir nicht verzagt sein müssen, weil du treu bist, weil du ein treuer Hüter bist, dass du einen starken Arm hast und dass du unser Leben lenkst und dass du uns nicht vergisst. Du wirst uns tragen. Du wirst uns tragen durch alle Nöte, durch alle Gefahren und auch durch die Stunde der Versuchung wirst du uns tragen, Herr, wenn wir uns in deine Arme begeben. Hilf uns, dass wir unseren Stolz, unseren Eigensinn, dass wir ihn aufgeben, dass wir, so wie wir es gelesen haben, wirklich auf dem Felsen Jesus Christus zerschellen, dass wir nicht unseren Thron länger mit unserem eigenen Ich besetzen, sondern dass du auf dem Thron unseres Herzens bist und dass wir nicht nach unserem Willen fragen und nach dem, was uns gefällt und wir uns wünschen, sondern nach dem, was du möchtest, Herr, denn du möchtest das Beste für uns. Du kennst unsere wahren Bedürfnisse und du weißt, was uns gut tut. Und so wollen wir uns vertrauensvoll in deine Hände legen. Bitte dich für jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde, dass du ihn segnest, dass du ihn begleitest auf seinem persönlichen Weg und dass wir alle dieses Vorrecht haben dürfen, einmal bei dir zu sein, in deinem herrlichen Reich. Ich danke dir dafür, für diese Hoffnung und für die Gewissheit, dass du das Werk, das du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Amen.